Wir hören jetzt die Lesung im deutschen Gottesdienst, Sonntag um 4. Sind Sie in der Mitte einer Predigtreihe über Philipperbrief. Und wir hören jetzt den nächsten Abschnitt und dann die Predigt darüber.
Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach und vielleicht ergreife ich es, da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte. Eins aber tue ich. Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheißen ist. Wir alle, die wir nun vollkommen sein möchten, sollen dies bedenken. Falls ihr anderer Ansicht seid, so wird euch Gott auch darüber Klarheit verschaffen. Doch was wir erreicht haben, an dem wollen wir uns auch ausrichten. Folgt meinem Beispiel, liebe Brüder und Schwestern, und richtet euren Blick auf die, welche ihr Leben auf diese Weise führen. Ihr habt ja uns als Vorbild. Denn es leben viele unter uns, ich habe schon oft von ihnen gesprochen und tue es jetzt wieder unter Tränen, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch und ihr Ruhm besteht in ihrer Schande. Sie alle sind auf das Irdische bedacht. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes, aufgrund der Macht, mit der er sich auch das All zu unterwerfen vermag. Darum, meine geliebten und schmerzlich vermissten Brüder und Schwestern, die ihr meine Freude und mein Siegeskranz seid, steht fest im Herrn, meine Geliebten.
Ja, hallo, falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Klaus Hickel und ich möchte zum Anfang noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns zeigst, wo unsere Herzen Veränderung brauchen und dass du selbst durch deine Kraft unsere Herzen, unsere Gedanken und alles, was wir sind, so änderst, wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen. Ja, heute wird unser Gottesdienst ein Jahr alt. Ein Jahr ist vielleicht nicht besonders viel, wenn man es zum Beispiel mit der LEC vergleicht, die jetzt schon 19 ist. Vor allem aber, wenn man es zum Beispiel mit der Tradition vergleicht, in der wir stehen. 2000 Jahre seit Jesus. Und man könnte es natürlich sogar bis zurückverfolgen, bis zum ersten Buch Mose, der Schöpfung. Gott hatte einen Plan. Und wir sind ein ganz kleiner Teil davon. Allerdings ist auch klar, von Vollkommenheit sind wir ungefähr so weit weg wie ein Neugeborenes vom Führerschein. Und gerade deshalb war ich ehrlich gesagt auch überrascht, als ich mir den Predigttext diese Woche angeschaut habe, dass Vollkommenheit eines der Hauptthemen in diesem Predigttext für heute ist. Und ich war ehrlich gesagt sogar kurzzeitig versucht zu schummeln. Ich könnte ja einen besser passenden Predigttext auswählen, ohne großes Risiko, dass es jemand merken würde. Aber jetzt bin ich doch froh, dass ich dieser Versuchung widerstanden habe, weil ich denke, dass Gott gerade in diesem Teil seines Wortes uns etwas Besonderes zu unserem Geburtstag schenken will. Als Vater musste ich das erst lernen, dass ein gutes Geburtstagsgeschenk für ein Kind darin besteht, dass es nicht nur zum Alter passt, sondern dass es auch das Kind eine gute Weile beschäftigt halten wird. Und ich glaube, genau das will Gott uns heute schenken. Es ist nämlich eine Gemeindevision von Vollkommenheit. Naja, Vollkommenheit sind natürlich solche Attribute, die wir eher mit Gott verbinden, mit Jesus Christus. Und mit Vollkommenheit wenn Menschen drüber reden, können natürlich auch sehr realitätsferne Überzeugungen und Meinungen verbunden sein, dass wir vielleicht besser oder reifer oder einfach ein Stück weiter sind als andere. Wer denkt, er sei vollkommen, den holt entweder der Stolz von seinem hohen Ross oder die Realität wenig später. Und deshalb ist es ganz gut, wenn wir in diesen Predigttext einsteigen, dass Paulus hier in Vers 12 erstmal von der Unvollkommenheit spricht. In Vers 12 seht ihr, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Also Paulus fängt an, indem er sagt, ich bin nicht vollkommen. Und dann sagt er, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Er jagt ihm nach. Aber auch das ist ein Zeichen der Unvollkommenheit, oder? Was man nachjagt oder wem man nachjagt, das hat man ja noch nicht. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ja, im Nachjagen waren wir im letzten Jahr, glaube ich, auch ziemlich gut, gerade wenn es um die Rota ging. Das ist unser Dienstplan. Oft hat es unseren freiwilligen Helfern gefehlt und dann blieb es doch oft an Yvonne Seidel im Büro hängen, dass sie Leuten nachjagt, um offene Plätze auf der Rota auszufüllen. Das ist keine beneidenswerte Aufgabe und ich bin sehr dankbar für die Flexibilität, Geduld und Ausdauer, nicht nur von ihr, sondern von der LEC insgesamt. Aber das ist ja nicht dieses Nachjagen, das Paulus hier meint. Hier geht es nicht um eine Modellvorstellung für die Gemeindeorganisation, sonst wären wir vielleicht gar nicht so weit von Vollkommenheit entfernt, sondern es geht Paulus um dieses Ziel, das er in den Versen 10 und 11 schon zum Ausdruck gebracht hat. Schaut euch das nochmal an. Christus will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen Leiden, indem ich gleichgestaltet werde seinem Tod, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Also worum geht's ihm? Vers 11, die Auferstehung von den Toten. Und klar, in der Hinsicht sind wir alle unvollkommen. Die kriegt man ja erst, wenn man gestorben ist. Und in dieser Hinsicht ist Paulus sich seiner Unvollkommenheit bewusst. Und das macht er dann auch in Vers 21, ganz am Ende dieses Predigttextes, nochmal deutlich. Schaut es euch mal an, da sagt er, dass Jesus Christus unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes. Also ehrlich gesagt fand ich meinen Körper gar nicht so lumpig, aber von armselig zu herrlich, das drückt schon eine Überzeugung aus, dass Jesus etwas viel Besseres mit uns vorhat. Und darauf dürfen wir alle gespannt warten. Und das ist die Hoffnung unserer Gemeinde, aber bis sie erfüllt wird, bis dahin sind wir erstmal unvollkommen. Und mit dieser Art Unvollkommenheit, denke ich, werden auch die wenigsten ein Problem haben. Es ist die Unvollkommenheit, die ein Kind am Weihnachtsmorgen verspürt. Eine Unvollkommenheit, die uns mit Vorfreude füllt. Wie wird sich das anfühlen? Ein neues Leben in einem neuen Körper. Etwas Großartiges erwartet uns. Und das Beste ist, dass wir alle, die wir Jesus nachfolgen, mit Paulus diese Vorfreude teilen. Wir sind die Gemeinschaft derer, die die Auferstehung erwarten. Und wer sonst kann das von sich sagen? Ich denke, das ist heute ein echter Grund zum Feiern. Unsere Unvollkommenheit ist ein Grund zum Feiern. Trotzdem ist es eine Zeit des Wartens. Und der eine oder andere wird es schon bemerkt haben, Paulus verbringt diese Zeit nicht mit Däumchen drehen. Paulus lebt jetzt im Angesicht der kommenden Vollkommenheit. Die Gewissheit der Auferstehung bedeutet für Paulus, dass er hier und jetzt ganz konsequent diesem Ziel nachjagt. Er will jede Anstrengung unternehmen, um das Ziel, um die Vollkommenheit zu erreichen. Und um nochmal ganz kurz auf Vers 10 zurückzukommen, da sagt er, Christus will ich kennen. Christus. Das heißt, die Auferstehung ist gar nicht sein eigentliches Ziel, sondern sie ist Teil eines größeren Zieles, nämlich Christus besser und besser kennenzulernen. In Vers 12, schaut euch das an, da sagt er, er ist von Christus ergriffen. Christus hat ihn ergriffen. Er zieht ihn mit. Wie ein großer Bruder hat der Herr Jesus ihn bei der Hand ergriffen und zieht ihn hinter sich her in Richtung Auferstehung. Und wie ein Kind, wenn man ruft, wer will ein Eis, rennt Paulus ihm nach, Christus nach, Richtung Auferstehung. Das Leben ohne Eiscreme ist unvollkommen, das weiß jedes Kind. Und deshalb gibt es nur eine Reaktion auf diesen Ruf. Man springt auf und beginnt zu laufen. So wie Paulus das in den Versen 13 und 14 ausdrückt. Er sagt, eins tue ich, was zurückliegt, vergesse ich, so wie ein Kind. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich richte meinen Lauf auf das Ziel aus, das Eis, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheißen ist. Und genau diese Einstellung ist es, die Paulus hier in Vers 15 als Vollkommenheit bezeichnet. In Vers 15 heißt es, hier habe ich nämlich den Luther-Vers statt der Zürcher eingefügt, weil der es besser den Sinn ergreift. Und da heißt es, wie viele von uns nun vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Das ist doch komisch. Gerade noch sagt Paulus, dass er nicht vollkommen ist. Und jetzt sagt er sagt, ich habe das Eis noch nicht in der Hand. Und jetzt sagt er, wie viele von uns vollkommen sind. Woher rührt dieser scheinbare Widerspruch in dem, was Paulus hier schreibt? Ja, er spricht von einer anderen Vollkommenheit, denke ich. Es gibt neben der zukünftigen Vollkommenheit, in deren Licht wir eindeutig unvollkommen sind, eine gegenwärtige Vollkommenheit, die realistischer und greifbarer ist. Und diese Vollkommenheit hängt mit der Ausrichtung zusammen, die wir haben. Stellt euch eine Rakete vor, die Richtung Orbit unterwegs ist. Ihr Ziel hat sie noch nicht erreicht. In dem Sinne ist sie unvollkommen. Aber sie ist auf Kurs. Der Schub funktioniert einwandfrei. Die Flugkurve ist perfekt. Allein darauf kommt es an. Und in dem Sinne kann ein Leben und eine ganze Gemeinde auch jetzt schon vollkommen sein, wenn die Ausrichtung stimmt. Die Schubkraft, die kommt von Christus, der uns seinen Geist gibt, der uns an der Hand hinter sich herzieht und dem wir nachjagen. Damit schenkt er auch die Ausrichtung seiner Hand nach. Aber natürlich hält er uns nicht wortwörtlich an der Hand, sondern er gibt uns Hilfen, Orientierungshilfen, anhand derer wir erkennen können, ob unsere Ausrichtung als Gemeinde und als Individuen tatsächlich auf Christus hin ist und nicht in eine andere Richtung geht. Also es geht um Ausrichtung. Und Paulus zeigt uns hier diese vier Hilfen auf, die ihr auch hier aufgezeichnet habt. Erstens weiß er, dass seine Ausrichtung stimmt, wenn er sich am Beispiel Christi orientiert. Und das heißt in Vers 10, ja, es ist eine ziemlich herausfordernde Aussage hier, indem ich gleichgestaltet werde seinem Tod. Seht ihr das in Vers 10? Hier beschreibt Paulus seine ganz eigene, aber auch die christliche Lebensgestaltung. Er will gleichgestaltet werden dem Tod Christi. Paulus schaut sich das Leben und vor allem den Tod von Jesus Christus an und nach ihnen will er sein eigenes Leben gestalten. Paulus geht es sogar um die Teilhabe an den Leiden Christi. So sagt er das in Vers 10 nochmal. Und die Teilhabe an seinen Leiden. Das hört sich nicht überaus attraktiv an, gerade zum ersten Geburtstag, oder? Aber wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Es geht hier nicht um ein Leiden, um des Leidens willen. Es geht nicht um Masochismus. sondern um die Bereitschaft, sein eigenes Leben der Sache Christi unterzuordnen, auch wenn es Leiden bedeutet. Und in dieser Situation befindet sich Paulus hier und er sagt, das ist gut so. Ich ordne mich unter die Sache Christi. Diese Teilhabe, dieses Gleichgestaltetwerden bedeutet, dass wir unsere eigenen Interessen den Prioritäten Gottes und damit dem Wohl anderer unterordnen. Und ganz nebenbei, diese Ausrichtung hat auch diesen deutschen Gottesdienst geschaffen. Denn mal ganz ehrlich, die LEC braucht doch keinen deutschen Gottesdienst, oder? Aber weil es den Leitern der LEC, der Gemeinde, um die Prioritäten Gottes ging und deshalb um das geistliche Wohl derjenigen Leipziger, die sich dem Herrn Jesus noch nicht als Retter anvertraut haben, deshalb hat LEC einen deutschsprachigen Gottesdienst begonnen. Auch wenn es manchmal weh tut. Sich um ein Neugeborenes zu kümmern, ist anstrengend. Und die LEC hat das auf sich genommen. Und dafür können wir Gott dankbar sein und auch der LEC. Zusammengefasst kann man sagen, wenn wir so wie Jesus nicht für uns selbst leben, sondern für Gott und füreinander, dann sind wir Jesus auf der Spur. Dann lernen wir Christus kennen. So heißt es in Vers 10. Und damit sind wir auch in Richtung Auferstehung unterwegs. Das war die erste Orientierungshilfe, Orientierung am Beispiel Christi. Und das kommt gleich nochmal, dieses Gleichgestaltetwerden. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Negative, eine negative Orientierungshilfe an in Vers 18. Dort heißt es, es leben viele unter uns, ich habe schon oft von ihnen gesprochen und tue es jetzt wieder unter Tränen, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Und was das bedeutet, erfahren wir in Vers 19. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch und der Ruhm besteht in ihrer Schande. Sie alle, zusammengefasst, sind auf das Irdische bedacht. Paulus sagt das nicht gleichgültig oder herabwürdigend. Er sagt es unter Tränen, weil er weiß, dass Menschen, denen irdische Annehmlichkeiten so wichtig sind, dass sie himmlische Prioritäten vernachlässigen, auf eine schlimme Bruchlandung zusteuern. Und diese irdische Ausrichtung bringt sie weit ab vom richtigen Kurs Richtung Himmel. Erinnert euch an die Rakete. Dort liegt unsere eigentliche Heimat, so sagt Paulus das in Vers 20. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes, aufgrund der Macht, mit der er sich auch alle Dinge zu unterwerfen vermag. Paulus richtet seinen Lauf von der Horizontalen auf die Vertikale aus, auf Himmlisches, in der Erwartung, dass von dort auch Jesus Christus als Retter kommen wird und uns, hier kommt dieses zweite Gleichgestalten, seiner Auferstehung gleichgestalten wird. Hier in diesem Leben werden wir dem Tod gleichgestaltet. Im nächsten Leben werden wir der Auferstehung gleichgestaltet. Es ist dasselbe Wort, das Paulus hier zweimal benutzt. Das war Nummer zwei, negative Orientierungshilfe. Nummer drei, das hatten wir jetzt gerade schon in diesen zwei Versen, die Orientierung auf den Himmel hin. Wer sich nur auf die Horizontale, nur auf Irdisches beschränkt, der ist in Richtung Bruchlandung unterwegs. Und deshalb ist es für uns unheimlich wichtig, dass wir uns regelmäßig ins Gedächtnis rufen, dass wir eine Heimat haben, die im Himmel liegt. Eine vertikale Heimat. Ohne die bleibt uns nur die horizontale. Wenn du wie ich lange im Ausland gelebt hast, dann weißt du, wie man mit der Zeit fast unbemerkt Elemente der Kultur und der Sprache übernimmt. Viele von euch merken das auch noch an meiner Aussprache. Und Da dauert es seine Zeit, bis man sich rückbesinnt, aber die Rückbesinnung ist wichtig auf die eigene Heimat, damit man die eigene Sprache und Kultur nicht verlernt. Und eben genau das ist wichtig als Bürger des Himmels. Wir müssen Wert darauf legen, dass wir unsere Heimat nicht vergessen, sondern dass wir eine himmlische Kultur hier und jetzt pflegen. Im Umgang miteinander, in unseren Gesprächen und überhaupt in unseren Lebensgewohnheiten insgesamt. Denn damit erinnern wir uns gegenseitig an das, wo wir ultimativ hingehen. Und auch das hilft uns als dritter Punkt bei der Ausrichtung unseres Lebens. Was ist der vierte Punkt, mit dem wir unsere Ausrichtung vervollkommnen können? Die vierte Navigationshilfe sind die Rücklichter derer, die in dieselbe Richtung unterwegs sind wie wir und die aber schon ein Stück weiter sind als wir. In Vers 17 sagt Paulus: Folgt meinem Beispiel, liebe Brüder und Schwestern, und richtet euren Blick auf die, welche ihr Leben auf diese Weise führen. Ihr habt ja uns als Vorbild. Paulus ruft dazu auf, sich Vorbilder zu suchen. Auch das haben wir uns vor 2 Wochen schon angeschaut. Und wem Bilder helfen, der mag sich vielleicht die Zugvögel im Herbst anschauen, vorstellen. Jeder Einzelne orientiert sich am Vordermann. Und daraus entstehen diese wunderschönen Flugformationen im Herbst. Und genauso sollen wir uns am Verhalten positiver Vorbilder orientieren. Das ist ein Bild von Gemeinde. Ein Formationsflug in Richtung Vollkommenheit. Und es macht auch uns bewusst, denke ich, dass dieses vollkommene Leben, das wir anstreben, hier und jetzt schon, nur in der Gemeinde zu leben und zu erleben ist. Nur in der Gemeinschaft derer, die wie Zugvögel dieselbe Ausrichtung haben und demselben Ziel nachjagen. Nur dort können wir die Bilder finden, durch die Gott uns die richtige Orientierung und Ausrichtung schenkt. Die richtigen Vorbilder. Das heißt für uns, wir sind aufgerufen, den Rücklichtern der Zugvögel vor uns zu folgen. Wem das Bild gefällt. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in diesem letzten Punkt, die vollkommene Gemeinde. Und natürlich laufen wir damit wieder Gefahr, überheblich zu klingen. Deshalb will ich noch einmal sagen, dass Vollkommenheit im Hier und Jetzt immer eine Vollkommenheit in der Unvollkommenheit ist. Wir haben Auferstehung und Himmel noch nicht erlebt. Und wir sind immer noch dabei, Christus kennenzulernen und ihm zu folgen. Selbst an unserer Ausrichtung gibt es oft noch viel zu feilen. Und so sehr Paulus sich für jeden Einzelnen diese vollkommene Ausrichtung wünscht und natürlich für die Gemeinde insgesamt, so entspannt hört er sich dabei an, was er hier in Vers 15 äußert. Dort heißt es: Wie viele von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Für Paulus ist es ganz klar, dass nicht jeder in der Gemeinde so gesinnt sein wird. Und er erzwingt hier auch nichts, weil er weiß, dass es mit der Offenbarung Gottes zusammenhängt, diese Einstellung. Er sagt hier: Falls ihr anders denkt, wird Gott euch das auch offenbaren. Aber trotzdem trägt jeder für sich selbst Verantwortung, dass er die eigene Ausrichtung vervollkommnet, Stück für Stück. Es ist Gottes Wirken, aber auch wir haben Verantwortung. Denn das sagt er in Vers 16, was wir erreicht haben, an dem wollen wir uns auch ausrichten. Das heißt, es kommt nicht so sehr darauf an, wo wir uns im christlichen Leben befinden, sondern in welche Richtung wir uns bewegen und dass wir unsere Ausrichtung Stück für Stück korrigieren, bis sie stimmt, bis wir alle im Formationsflug Richtung Christus fliegen, wenn man so will. Okay, was hat jetzt all dies mit der Vision der vollkommenen Gemeinde zu tun? Ich denke, vieles haben wir schon mitgenommen. Aber ich denke, wenn wir uns einerseits unsere gegenwärtige Unvollkommenheit ins Gedächtnis rufen, andererseits aber auch die Vollkommenheit, die Gott schon jetzt in uns wirkt, dann schafft das Gemeinschaft und die Gemeinschaft schafft Vollkommenheit. Beides hängt miteinander zusammen. Zuerst die Unvollkommenheit. Wie schafft Unvollkommenheit Gemeinschaft? Ja, wir sind uns darin einig, dass wir unfertig sind und dass das Beste erst noch kommt. Das heißt einerseits, dass wir Geduld miteinander haben werden, eine Geduld, die nicht jeder in dieser Welt hat. Und wir haben aber auch eine gemeinsame Erwartung, wenn unser Herr Jesus als Retter kommt und wir in seiner Auferstehung teilhaben werden, dass wir vollkommen sein werden. Und ich denke, allein dieses Bewusstsein, diese Ausrichtung wirkt schon jetzt vervollkommnend. Sie hat maßgeblich Anteil an unserer vertikalen Ausrichtung als Gemeinde. Also die Ausrichtung an der Auferstehung wirkt schon jetzt vervollkommnend und sie schafft Gemeinschaft. Und genauso ist es mit dem Ziel, Jesus zu kennen. Wir alle haben dasselbe Ziel und damit befinden wir uns schon in diesem Formationsflug. Wir müssen noch ein bisschen korrigieren, klar, aber wir sind schon unterwegs. Und durch diese Bewegung unserer Gemeinde auf Jesus hin, haben wir schon die richtige Ausrichtung erreicht. Plus oder minus. Ich denke, dabei hilft es unserer Gemeinde, wiederum Teil einer größeren Formation zu sein. Innerhalb der Leipzig English Church, aber auch weltweit. Und ich denke, gerade die Gemeinschaft mit der Leipzig English Church dürfen wir dankbar annehmen und auch an dieser Gemeinschaft arbeiten, sie stärken. Zum Beispiel durch das Abendessen danach. Ich hoffe, viele von euch können bleiben. Es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir diesen Formationsflug groß gestalten. Innerhalb der weltweiten Gemeinde, innerhalb von Leipzig English Church. Zweitens, Vollkommenheit schafft Gemeinschaft und umgekehrt. Und zwar, indem wir uns aneinander orientieren. Wer nur immer das Unvollkommene am anderen sieht, der wird es schwer haben, Vorbilder zu finden. Und genau dazu ruft Paulus uns ja auf. Wenn wir aber beginnen, das Vollkommene im unvollkommenen Leben des anderen zu sehen, dann können wir ihm nachfolgen. Dann können wir ihn als Vorbild nehmen, als Beispiel, weil er Christus nachfolgt. Paulus meint damit keine christlichen Stars, weder hier in der Gemeinde noch irgendwo im Internet, sondern Menschen aus Fleisch und Blut in unserer Gemeinde, die unvollkommen sind, aber die vorleben, was es bedeutet, auf Jesus ausgerichtet zu sein. Die selber dem nachjagen, was auch Paulus nachjagt. Und wieder gilt, dass diese Gemeinschaft natürlich nicht auf unseren Gottesdienst beschränkt ist, sondern gerade mit der Leipzig English Church insgesamt wir diesen Bezug gemeinsam haben, diese gemeinsame Ausrichtung. Und ich denke, deshalb sollten wir diese Gemeinschaft auch ganz, ganz vorsichtig anschauen, wie wir sie bewahren und stärken können, gerade wenn es über sprachliche Differenzen manchmal schwierig ist. Das ist unheimlich wichtig. Als letzten Punkt, der hier nicht mehr drauf ist, wollte ich abschließen mit dem Punkt, dass Gemeinschaft Vollkommenheit schafft. Das bedeutet, dass diese Gemeinschaft eben Vollkommenheit erzeugt, Stück für Stück unsere Ausrichtung Richtung Vertikale justiert. Wenn wir also heute Geburtstag feiern, dann dürfen wir Gott dankbar sein für die LEC, die er vor 19 Jahren ins Leben gerufen hat und für diesen deutschen Gottesdienst, der gerade erst anfängt, laufen zu lernen, damit wir mit dem großen Bruder mitrennen können. Einerseits mit der LEC, andererseits mit unserem Herrn Jesus, der jeden Einzelnen von uns an der Hand ergriffen hat, um uns ans Ziel zu bringen. in dieser Gemeinschaft als LEC und mit Jesus Christus haben wir das optimale Umfeld, um tatsächlich diese vollkommene Ausrichtung als Individuen und als Gemeinde zu erlangen, die Paulus im Blick hat. Lasst uns dafür jetzt beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all diese Vorbilder, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für Jesus und wir bitten dich, dass du in uns den Wunsch wachsen lässt, sowohl in seinem Tod als auch in seinem Leben ihm gleichgestaltet zu werden. Wir danken dir für Paulus, der uns als Vorbild hier vorsteht. Und wir danken dir für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde und für die Vollkommenheit, die du schon jetzt im Einzelnen von uns wirkst. Bitte gib, dass wir als Gemeinde in einem wunderschönen Formationsflug die Ausrichtung auf Jesus haben und bewahren und sie wo nötig noch justieren, damit Jesus in allem, was wir tun, geehrt wird. In seinem Namen beten wir. Amen.